Aloha Yannick heißt es, diesen Montag wieder, wir nehmen heute am Sonntag auf. Gestern natürlich, wenn wir schon von Aloha reden, nächstes Jahr wieder zusammen das Rennen der Männer und Frauen auf Hawaii. Aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Gestern der Ironman auf Hawaii, spektakulär. Ein Rennen, was wieder in die Geschichte eingegangen ist. Zweimal die führende Frau ausgestiegen. Jetzt sagt man wieder, hat es noch nicht gegeben. Wahrscheinlich in der Form noch nicht. Aber dass es so eine Dramen gibt in dem Rennen, ist ja mittlerweile bekannt. Deswegen ist es auch so geschichtsträchtig. Hast du das Rennen gestern in gewisser Art und Weise oder heute auch in den sozialen Medien oder auch im Ticker verfolgt?
Ja, ich habe es durch die sozialen Medien dann heute Morgen ein wenig erfahren, was geschehen war, oder beziehungsweise auch durch die News, selbst bei uns in den Nachrichten kam es, aber wirklich live verfolgt, muss ich zugeben, da war mein Tag zu voll, beziehungsweise ich einfach am Abend zu erschöpft und da hatte ich das gute Vertrauen darauf, dass ich am nächsten Tag dann schon noch alles Wichtige mitbekomme.
Wenn du jetzt sagst, das, was du gerade beschreibst, du hast es heute in den sozialen Medien mitbekommen, was alles passiert ist. Jetzt ist es so, dass du das Ziel hast, Hawaii dafür dich zu qualifizieren. Und wenn alles gut klappt und so weiter, das ist ja mittlerweile auch als Amateur mit der neuen Regelung sehr, sehr anspruchsvoll. War vorher schon, aber jetzt, glaube ich, ist es doch mal eine Schippe drauf. Aber nichtsdestotrotz ist das Ziel ja klar und jeder oder die meisten Amateure träumen davon, einmal auch auf Hawaii zu starten. Jetzt ist es so, dass Kosovo von den Bedingungen ja ähnlich, vielleicht sogar ein Stück härter ist. Und du siehst jetzt die ganzen Sachen, die dort passiert sind. Was nimmst du mit oder was bereitet dir Sorge? Also sage ich mal, man guckt ja dann vielleicht mal links und rechts so kleine Tricks und Kniffe, die man sieht. Und dann sieht man aber natürlich auf der anderen Seite auch eine Lucy Charles, die von ihrem Freund rausgenommen wird in den sozialen Medien oder eine Taylor Nipp, die ja eigentlich in der im Moment, also mega krass auf alle Fälle, so völlig neben sich steht und so taukelt und wahrscheinlich komplett voll dehydriert, hat keine Energie mehr und so weiter. Diese Szenarien gibt's ja sehr häufig in Hitze und Luftfeuchtigkeit. Also was macht das mit dir in Bezug auf deine Vorbereitung und auch in Bezug auf Respekt auf das Rennen, was jetzt demnächst bei dir ansteht?
Ja, es gibt einem noch einmal mehr zu bedenken oder beziehungsweise ja den Hinweis darauf, wie wichtig es ist, sich an die Hitze zu klimatisieren oder sich daran zu gewöhnen. Und er bestätigt eigentlich einem mehr, dass der Entscheid, sich 3 Wochen vorher schon Zeit zu nehmen, um sich in Miami daran zu gewöhnen, der richtige war. Und glaube ich, wenn man überhaupt erfolgreich sein möchte oder quasi hier, ja, wie ich das Ziel habe, mich in Cozumel für Hawaii zu qualifizieren, dass es um nichts, also keinen anderen Preis oder quasi keinen anderen Weg darum herumführt, als das als Prio 1 zu sehen. Also ich glaube, was jetzt hier in Hawaii geschehen war, unabhängig von der Leistung, weil die Leistung war ja sowieso ausgezeichnet und bei jeder Athletin auf einem sehr hohen Level, dass einfach quasi die Hitze und die Luftfeuchtigkeit ein weiterer Faktor noch dazu kommt, der getrainiert werden muss.
Ja, also definitiv und vor allem über die Länge, aber wenn du jetzt auch, sag ich mal, deine Erfahrungen so mitnimmst, also du hast ja selber schon in den letzten Wochen Erfahrung aus deinem, sag ich mal, improvisierten Gewächshaus mitnehmen können, was dort in deinem Puls passiert, wie fragil das ganze System ist, kannst du das irgendwie in gewisser Art und Weise körperlich nachvollziehen, wie erschöpfend und ermüdend das sein kann für die Athletinnen jetzt und dass das System dann einfach, weil du es ja teilweise auch in Daten gesehen hast, wie schnell das reagiert und wie schnell, weil er auch, sage ich mal, übertreibt in solchen Bedingungen, dass er das System völlig runterfährt.
Absolut. Also wenn ich bedenke, ich glaube, dass die Maximaldauer war 2,5 Stunden im Treibhaus. Ich kenne jetzt die ganze Zahl nicht mehr auswendig, aber ich dachte, ich habe beinahe um die 4 bis 5 Liter Wasser getrunken während dieser Zeit. Und das ist genau auch quasi, also wenn man hier von Zahlen sprechen möchte, ist das natürlich quasi gefühlt der beste Beweis dafür, was für einen Impact die Hitze und die Feuchtigkeit auf den Körper hat. Also ich meine, ich war noch nirgends, also die Leistung war quasi absolut bei mir Aerobic-Bereich, nirgends mit Schwelle oder VO2 Max und ich habe trotzdem schon so viel geschwitzt, dass ich gefühlt 5 Liter trinken musste in 2,5 Stunden. Da möchte man nicht erahnen, was man eigentlich oder wie wichtig es ist, dann quasi permanent irgendetwas zuzuführen, wenn man fast im Schwellenbereich dann unterwegs ist und das über, wie du sagst, über einen längeren Zeitraum, also von dort jetzt 8 bis 9 Stunden. Also daher, ich kann es sehr gut nachempfinden und ich glaube, irgendwo ist dann auch wieder Körper, wenn er so lange ausgesetzt ist an etwas, irgendwann neigt er wahrscheinlich auch zu einer Hyperventilation und dann, wenn der Punkt wahrscheinlich geschehen ist, da kann man sowieso nicht mehr viel machen, dann ist wahrscheinlich der Zeitpunkt leider schon gekommen oder zu spät.
Jetzt müssen wir natürlich sagen, so, ne, also das ist nur kritisch gemeint, ich wäre wahrscheinlich genauso ein Kandidat, aber also, und wir sehen ja auch, wie viele Leute im Amateurbereich oder Profi-Kandidaten sind. Das macht der Triathlet in gewisser Art und Weise auch aus. Und wenn wir jetzt natürlich die Habenseite sehen bei dir, dann ist es so, dass du natürlich zweimal den Ironman gut beendet hast. Aber du hast ja zweimal auch eher die Risikovariante gewählt. So, das muss man ja jetzt einfach eher ehrlich konstatieren und da muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Wie ist es aktuell einfach im Gedankenspiel bei dir zu sagen, okay, ich tendiere dazu, ich bin auch mal der Mensch, der was riskiert. So, jetzt hast du ja selber schon gut analysiert, okay, in Kärnten war es brutal heiß, da gab es so, sag ich mal, eine Dreiviertel-Knockout, aber noch kein ganzes. Da hast du es noch ins Ziel gebracht, in Nizza, gut, da kam das mit der Ernährung hinzu und so weiter, war auch wieder ein Dreiviertel-Knockout, aber du schreibst ja gerade selber, dass die Luftfeuchtigkeit bei diesem Drübergehen aus einem Dreiviertel ein komplettes Knockout machen kann, einfach aus deiner Erfahrung. Wie ist deine Herangehensweise mental jetzt schon in Anbetracht dessen, was dich erwarten wird in Cozumel, da wirklich ruhig zu bleiben und einen kühlen Kopf zu bewahren?
Ich setze hier manchmal sehr viel Hoffnung auf Miami und habe wie eigentlich quasi der Glaube daran, dass 3 Wochen mich vielleicht so stabil hinkriegen, dass man trotzdem mit einer gewissen Ruhe und auch ja Risikobereitschaft dann in Cozumel starten kann. Aber wenn das natürlich dann quasi nicht so ist, und das werden wir wahrscheinlich im Podcast in 3 Wochen dann erfahren, dann bin ich absolut deiner Meinung. Also dann anhand der letzten 2 Ironmans muss man sagen, gut, da darf man jetzt diesmal nicht die Risikovariante nehmen oder erst beim Laufen, aber nicht schon auf dem Rad, weil, wie du sagst, das kann sehr schnell dazu führen, dass es ein absolutes Knockout in Cozumel geben würde.
Okay, aber es ist für dich, also du sagst einfach, okay, du wartest jetzt einfach die Datenlage ab, aber du willst halt einfach auch wirklich, sage ich mal, aus den Erfahrungen in Cozumel definitiv, also ich will es nicht als Fehler mit zu ertrachten, aber einfach diese 2-3%, die der Körper halt sonst irgendwie noch verzeiht oder wegpuffert, die willst du da halt nicht riskieren, weil da ist es halt der Grad zwischen er puffert's weg oder er puffert's nicht mehr weg, der ist eigentlich nicht existent. Und das Risiko wird es einfach nicht eingehen.
Ganz genau. Also ich glaube, das Risiko kann man eingehen, aber nicht, bis jetzt war es, also in Nizza war es ganz klar, dort haben wir schon auf dem Rad mit einem Risiko oder sind auf dem Rad mit einem Risiko gestartet, in Kärnten teilweise und da in Cozumel würde ich jetzt aus taktischen Gründen dann eher schauen, dass man erst beim Laufen risikoreich unterwegs ist. Aber auf den ersten Punkt von dir quasi mit wie fühlt man sich sicher oder eben nicht, ist es absolut so, dass ich aktuell halt, ja, das Treibhaus, das gibt eine gewisse Zahl und eine Evidenz, aber ich glaube, richtige Evidenz können wir erst ziehen, wenn wir in Miami sind, wenn wir quasi unter richtigen Bedingungen und natürlichen Bedingungen dann ja unterwegs sind, anstelle jeweils das künstlich herzuzaubern. Das bringt im Training etwas, aber ich glaube, um wirklich qualitative Vergleiche zu ziehen, aktuell noch ja zu wenig.
Okay, nee, definitiv. Und da ja, werden wir uns ja einfach dann in 2 Wochen dann nochmal austauschen, wie es da weitergeht. Ja, dann wollen wir natürlich gucken, Cozumel, also Nizza, da hast du viel am Rad rumgetüftelt in Bezug auf Aerodynamik, was, nenne ich Aerodynamik, sorry, in Bezug auf Effizienz, quasi in den Abfahrten effektiv zu sein, aber auch in Anführungsstrichen Kletterkünste zu haben. Da war auf alle Fälle technisch einiges notwendig. Bezüglich Übersetzung in Kosovo heißt es tendenziell kühlen, 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 den Körper runterregulieren und aber auch Aerodynamik. Und du warst jetzt am Wochenende wieder bei deinem Sponsor, was auch ein Radmechaniker ist. Kannst ja vielleicht nochmal kurz präzisieren, was genau. Und ja, was habt ihr gemacht? Worum ging's? Was wurde jetzt noch justiert für das Rennen in Kosovo?
Ja, am Wochenende war ich wieder bei meinem Sponsor Rennisport, mit dem Plan eigentlich, ja, dass es schnell geht, wahrscheinlich so 2 Stunden. Wir waren dann schlussendlich dort fast 6 Stunden am Fahrrad wieder dran oder am Rumtüfteln. Und zwar quasi für Cozumel war wie klar, die Radstrecke ist flach, da gibt es kaum Höhenmeter. Ich glaube, selbst auf der Ironman-Webseite findet man die Höhenmeter nicht oder wird nur beschrieben mit leicht 2 kleine Anstiege. Also demzufolge gehe ich davon aus, das hat praktisch null. Und daher war wie klar, gut, alles Unnötige muss weg, Aerodynamik muss zählen und ein Monoblatt muss her. Und nach ein wenig Abwägen, auch mit Rücksprache mit dir, Markus, hat man sich dann dazu entschieden, für ein 58er Blatt anzusetzen. Was für meine Verhältnisse extrem groß ist, weil normalerweise fahre ich so 54, 55, aber kein 58er Blatt. Und ja, das musste natürlich dann quasi zuerst mal geschaut werden, wie können wir den Umwerfer wieder demontieren, ohne gleich alle Kabel aus dem Rahmen zu ziehen, dann das neue Kettenblatt montieren, ganze Ketten und Schaltgetriebe einstellen. Und dann kam noch unglücklicherweise dazu, dass natürlich durch die vielen Erschütterungen, wahrscheinlich in Nizza, hat sich wie das Unterrohr oder die Gabel vom Unterrohr ein wenig getrennt oder quasi, ja, es hat viel Spielraum gehabt und dem musste man natürlich auch zuerst noch nachgehen können und jetzt die Ursache herausfinden.
Okay, also habt ihr heute quasi den ganzen Tag nicht, also nicht heute, sondern den ganzen Samstag getüftelt, um das Rad wieder auf Vordermann zu bringen.
Extrem. Also ich muss ja hier fairerweise sagen, was das wir anbelangt, bin ich natürlich extrem luxuriös bedient mit Trainingssport. Das macht eben Renato mit seinem Mechaniker zusammen und währenddessen darf ich sogar noch trainieren gehen. Also es ist ja ein Sponsor, einen besseren Sponsor kann man in dieser Hinsicht gar nicht haben. Also ich meine, das ist der pure Luxus. Sie kümmern sich eigentlich darum, wir können es am Morgen besprechen und am Abend schaut man dann zusammen, ob es klappt und sonst wird nochmals daran geschraubt. Also dadurch extrem dankbar und glücklich mit denen.
So, und wenn du da jetzt hinkommst, aber natürlich mal ehrlich sein, also die wissen ja jetzt eigentlich schon, okay, Yannick, der kommt, der ist Triathlet, der will immer alles das Beste haben, aber es ist eigentlich wenig Arbeit, aber es wird auch immer viel Arbeit, da kann man ja einfach mal schon von aus. Ist das mittlerweile so, dass das eher Freude herrscht oder dass wir, oh, jetzt kommt Yannick, jetzt müssen wir auf alle Fälle aufpassen?
Nee, jetzt darf ich das falsch sagen. Nee. Sie haben durchaus sehr Freude, weil es ist, man muss das so vorstellen, sie sind ja in Bergen stationiert, dort ist mehr Mountainbiken, E-Bikes und Rennvelo in hoher Kurs oder quasi hohe Nachfrage. Und daher ist es natürlich selbst für den Mechaniker jeweils schon cool, mal ein ganz anderes Fahrrad angehen zu können. Und er lernt ja stetig noch etwas dazu und ich glaube, das ist das Spannende an dem Ganzen. Also sie nehmen mich immer noch mit offenen Armen entgegen oder auch das Fahrrad, aber wissen zugleich natürlich auch, wenn ich komme, dann rechnen sie definitiv mit genügend Spazier. Also es ist nicht so, dass tight geplant wird.
Okay, ja, das macht ja auf alle Fälle Sinn, so wie du sagst, dass da halt dann einfach auch immer in gewisser Art und Weise was ansteht, was zu tun ist. Und dass aber natürlich das Ganze, auch so wie du sagst, für den Mechaniker in gewisser Art und Weise auch Spaß machen kann und Freude bereitet. Jetzt hast das 58er Blatt drauf, du bist ja ein leichter Athlet und hast natürlich dadurch ja einfach eine längere Druckphase auf der Kurbel und brauchst ja auch in gewisser Art und Weise jetzt ein anderes Trittmuster und anderes Tretverhalten. Wie war die erste Fahrt mit dem Fahrrad?
Ja, die erste Fahrt wurde gleich noch Samstagabend mit Renato, also quasi dem Inhaber von Rennisport, gemacht. Doch da wir in den Bergen stationiert waren, fuhren wir gleich den ersten Pass hoch. Und es war lustig, sagen wir es mal so. Also, es war definitiv kein Zone 2-Ride mehr, also für mich zumindest nicht. Weil, ja, wie du sagst, also mit einem 58er Blatt und ich mit meinem Leichtgewicht, da, wenn es 5% oder 6% Neigung hat, dann bin ich definitiv schon bei guten 400 Watt und das entspricht bei mir einfach, ja, untere VO2 Max-Schwelle. Also, das ist nichts mehr mit Laissez-faire und man kann ein wenig entspannen, da muss man schon ordentlich drücken. Aber es macht Bock, vor allem das Herunterfahren dann. Dann kann man ordentlich wieder mal Gas geben und es bei gefühlt 60 Stundenkilometer kann man immer noch schön mit 300 Watt drücken. Es fühlt sich so angenehm an.
Okay, das klingt ja erstmal richtig gut. Und aber sonst vom Trittverhalten, dass du sagst, okay, du hast jetzt das Gefühl, dass du mehr Kraft aufbringst und so weiter musst du dadurch eine höhere Müdigkeit hast, das hast du jetzt gar nicht.
Das hatte ich jetzt auch nicht wirklich gespürt und auch jetzt heute, wo ich noch das Schwelle-Training hatte, überhaupt nicht. Was man einfach merkt, ist doch da, dass ich natürlich nicht immer quasi beim Ritzelpaket am Anschlag bin, dass die Übersetzung viel schöner ist oder viel runder. Vielleicht kann man das als Amateurdeutsch bezeichnen. Und demzufolge ist, man kommt, also ich habe das Gefühl, man ist schneller unterwegs. Also für die gleiche Wattzahl bin ich mit dieser Übersetzung schneller unterwegs wie mit früher mit einem 55er Blatt.
Okay, es klingt doch aber erstmal richtig gut. Und jetzt ist es so, dass wir auch im Bereich Aerodynamik diese Woche noch was testen werden. Wir können es ja schon verraten. Wir werden, jetzt muss ich kurz überlegen, am Donnerstag mit Lars Teutenberg gemeinsam, also du und ich, einen Testtag haben in Büttgen auf der Bahn. Ja, was erwartest du dir da nochmal in Bezug einfach auf das Rennen für Kosumel? Und was sind deine Hoffnungen dafür?
Ja, die Hoffnung ist eben tief aerodynamisch noch besser unterwegs zu sein. Also, nee, fangen wir hier ganz von vorne an. Also grundsätzlich habe ich ja noch, ich habe noch nie einen aerodynamischen Test gemacht. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist das Fahrrad anhand dessen, wie ich drauf hocke, einfach möglichst optimal auf meine Körperform einzustellen und dann die Aerodynamik noch zu berücksichtigen. Jetzt wird das erste Mal, dass quasi wirklich mit Daten und mit Evidenzen bewiesen. Und da bin ich natürlich schon sehr gespannt, wie sind wir überhaupt schon unterwegs? Also sind wir überhaupt schon gut unterwegs für jemand, der tagtäglich mit Aerodynamik zu tun hat? Und was können wir noch alles herausholen? Und ja, ich glaube, mehr auf das freue ich mich schon extrem zum mal sehen, wo liegen die Grenzen des Fahrrads, weil irgendwo muss man auch sagen, jeder Hersteller gibt da einen gewissen Spielraum vor, aber irgendwo hat es auch seine Grenzen. Und was bräuchte es alles, um diese Grenzen zu überwinden? Also was müsste man da, was wäre der nächste Step? Und ich glaube, das kann auch noch interessant werden für die Zukunft, was so, ja, in den nächsten paar Jahren vielleicht noch angegangen werden müsste oder was eben nicht.
Ist das eine Sache, die dich definitiv auch als Athlet, sage ich mal, also dieses ganze Thema Aerodynamik, Optimierung, ist das eine Sache, wo du sagst, okay, das macht richtig Spaß, da auch immer dran zu tüfteln und zwar? Oder ist das auch eine Sache, wo du sagst, oh, das ist echt auch nervenaufreibend, da das ganze Spiel halt auch noch zu spielen? Oder ist das auch eine Sache, die dir am Triathlon so ein bisschen Spaß macht, das alles zu optimieren?
Also, ich sag's mal so, grundsätzlich ist das ja eigentlich quasi der schönste Benefit. Ich meine, alles andere, wenn man so sagt, man möchte schneller werden, gut, man muss mehr Muskeln aufbauen oder man muss mehr Training machen. Wenn man hier schneller werden kann, indem dass man ein wenig paar Schrauben löst und anders vielleicht den Lenker wacht, dann wieso nicht? Dann nimmt man natürlich das gerne mit. Auf der anderen Seite, die Schattenseite an dem Ganzen ist natürlich, tendenziell sind solche Sachen halt extrem kostspielig, wo man dann sagen muss, ja, muss man alles machen oder in welcher Hinsicht möchte man das unterstützen, in welcher Hinsicht nicht als Amateur? Ich glaube, das ist natürlich dann quasi irgendwann die Frage, genau.
Aber du sagst ja gerade, also du hast jetzt auch die negative Seite angesprochen, aber auch jetzt so ein bisschen deine Perspektive auf den Amateursport. Auch wenn du jetzt deine Altersklassenathleten siehst in der Konkurrenz vorne oder auch quasi die dort alle mitmische, denkst du, dass alle dieses Aerodynamik quasi Prozedere oder diese Aufgaben da haben und die bearbeiten, die wirklich vorne in den Altersklassen sind? Oder denkst du, dass es auch noch welche gibt, die theoretisch mit einer runden Trinkflasche im Rahmendreieck irgendwie eine Top-Platzierung erreichte? Oder denkst du, das ist auch im Amateurbereich nicht mehr möglich und auch jeder Amateur, der irgendwie richtig vorne dabei ist, tüftelt daran und versucht in jedem Bereich zu optimieren?
Ja, also ich glaube, da würde man sich selbst aktuell belügen, wenn man sagen würde, man kann noch mit einer Flasche im Rahmendreieck fahren. Ich glaube, das habe ich dir sogar mal noch, vielleicht habe ich es so im Podcast mal erwähnt und sonst dir einfach persönlich mal gesagt, das fiel mir extrem auf in Nizza, in meiner Altersgruppe, wie viele Athleten bereits einen maßgefertigten oder sicherlich einen customized Cockpit hatten. Das hatte ich in Kärnten nie in diesem Ausmaß gesehen. Logischerweise eben Nizza Weltmeisterschaft. Dort trifft man dann nur noch die Besten der Besten an. Demzufolge muss ich aber auch davon ausgehen, die Besten der Besten, also die Podiumsplätze belegen, die setzen sich definitiv mit diesem Thema auseinander und ja, sind auch bereit, hier vieles zu investieren und zu machen und zu tüfteln. In welchen Ausmaßen das aussieht, das kann man natürlich anhand von solchen, ja, Situationen nicht wirklich gut beurteilen, aber quasi der Fakt schon, dass viele einen customized Cockpit haben, bestätigen mir das schon mehr, dass man hier ja früh anfängt zu tüfteln.
Okay, ja, auf alle Fälle danke für die Insights, das ist doch richtig cool. Jetzt wollen wir doch mal ein bisschen ins Training schauen. Heute stand nochmal, also wir gehen natürlich nur auf ein paar Einheiten ein. Heute am Sonntag stand eine Schnelleinheit auf dem Radar mit 3,5 Stunden. Ja, nimm uns mal kurz mit, die Schnelleinheit und der Koppellauf von 40 Minuten, ne, und das abendliche Schwimmen, wie dieser Sonntag für dich war mit den drei Trainingseinheiten, nachdem du halt gestern auch den ganzen Tag an deinem Fahrrad rumgetüftelt hast.
Ja, man hat den Tag eher ein wenig später begonnen, weil, wie du sagst, wenn man ge gestern den ganzen Tag noch unterwegs war oder am Fahrrad getüftelt hat, kam man demzufolge relativ spät am Abend nach Hause. Aber dennoch konnte der Tag auch gut gestartet werden mit den 3,5 Stunden Radeinheit. Zum Glück fühlten sich die Beine relativ locker an. Vielleicht hilft momentan sogar das kalte Wetter draußen, dann merkt man sowieso nicht viel. Die Muskeln sind gefühlt relativ schnell eingefroren. Oder beziehungsweise, ja, man hat ein wenig Angst, dass man immer irgendwie eine Grippe einfängt oder eine Erkältung, muss ich schon zugeben, jetzt, wo es gefühlt nur noch unter 10 Grad ist. Und dann der anschließende Kopplungslauf, ja, der hätte jetzt in meinen Augen nicht besser sein können. Der hat jetzt wirklich nochmals ordentlich Aufschwung gegeben und Hoffnung, dass das Laufen jetzt endlich vorwärts kommt. Die Knie machten mit. Der Körper wollte mitmachen, die Beine fühlten sich auf dem Fahrrad am Schluss schwer an, trotzdem fiel das Laufen extrem einfach. Also man sieht, ja, irgendwo ist die Toleranz, die wird immer besser und das gibt einem schon nochmals eine Hoffnung mehr, dass es vielleicht jetzt langsam in die richtige Richtung geht.
Du sagst, der Koppellauf, hast du alles Outdoor gemacht oder Indoor?
Nee, alles Auto. Ich dachte jetzt, durch das, dass wir jetzt heute spezifischen Aspekten nicht auf das Hitze oder auf die Hitzevorbereitung gemacht haben, muss ich zugeben, grundsätzlich bin ich einer, der, außer es schneit, regnet oder stürmt, bin ich immer der, der gerne draußen ist. Und da muss man halt einfach passende Kleidung mitnehmen, aber das geht eigentlich aktuell noch.
Und du beschreibst es gerade, du bist lieber der Outdoor-Typ. Ist es denn so, dass es der Tag heute auch mal so ein bisschen dann wieder auch mehr Freude zurückbringt, als wenn man da ja das natürlich macht, aber du sagst es draußen, Sport machen ist natürlich schon angenehmer als in einem Gewächshaus. Ist es so, dass es dann einfach auch noch ein Stück mehr Freude macht, wenn es dann auch einfach mal wieder rausgeht und die Hitzevorbereitung in einer Trainingseinheit nicht im absoluten primären Fokus steht?
Definitiv. Also ich glaube, das Laufen, das wäre jetzt noch eine Sache für sich gewesen, das wäre voll in Ordnung, auch drinnen zu machen. Aber wenn ich jetzt vorstellen hätte müssen, 3,5 Stunden in das Gewächshaus, ich glaube, ja, dann würde ich jetzt ein wenig anders hier im Podcast-Tisch hocken. Da würde es mich wahrscheinlich komplett nudelfertig sein und ja, irgendwo hätte man dann auch die Zeit ja schon noch suchen müssen für 3,5 Stunden. Immer an die gleiche Stelle zu schauen. Also da bin ich schon dankbar, dass man noch draußen unterwegs sein kann.
Genau, und du sagst es quasi jetzt auch draußen unterwegs. Ist es so, dass du dich auch in gewisser Art und Weise schon wieder so ein bisschen auf Miami freust, da unter warmen Bedingungen zu trainieren, oder ist dir das jetzt noch gleich und du genießt auch das herbstliche Wetter aktuell ein wenig?
Nee, also sagen wir so, ich mag ja die Schweiz schon sehr, oder unter normalen Umständen würde ich mich jetzt momentan mega freuen. Grundsätzlich das Herbstwetter finde ich eigentlich noch extrem schön und hat noch etwas Beruhigendes. Aber unter den Berücksichtigungen, dass man eigentlich in, ja, mittlerweile lass mich, ja, 6 Wochen in Cozumel starten möchte, ist man dann schon froh, wenn man jetzt demnächst in die Wärme gehen darf und kann, um hier nicht noch mehr, ja, sich der Körper daran gewöhnt an Kälte.
Ja, auf alle Fälle. Gibt es sonst noch Vorbereitungen zu treffen für das Trainingslager in Miami?
Ich glaube, jetzt haben wir langsam das Gröbste gemacht. Eben Renato war noch großer Posten. Dann steht jetzt eben diesen Donnerstag dann Aerotest an. Und dann sind es tatsächlich das Offensichtlichste mehr packen. Und zwar bin ich grundsätzlich schon einer, der ja spontan packt. Und bis jetzt hat das funktioniert. Aber ich glaube, mit Miami muss man sich dann schon noch mehr Gedanken machen, was muss man alles mitnehmen, was braucht es? Vor allem durch das man natürlich nach Miami direkt weiterreist zum Wettkampfsort und demzufolge muss man natürlich die Wettkampfbekleidung auch schon mitnehmen und dort auch wieder mitstudieren, was braucht man für Verpflegung. Also es ist sicherlich etwas, das diesmal mehr Zeit in Anspruch nehmen muss und auch ich möchte dem auch mehr Zeit widmen. Daher, das wird sicherlich in den nächsten, also ja, sicherlich nächste Woche schon angegangen dann.
Okay, ja, das klingt auch auf alle Fälle richtig gut. In dem Sinne würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal wieder ein Trainingsupdate haben. Der nächste Podcast wird wahrscheinlich auch mit ein paar Live-Elementen aus Bütgen vor der Bahn sein, wo wir einfach mal auch Lars dann direkt fragen, was wir hier machen und dann natürlich dich auch direkt in deinen Testdurchläufen oder danach fragen, was passiert. Das gibt halt bei den Hörern richtige Insights. Ja, ich freue mich erstmal, dass wir uns wiedersehen diese Woche am Donnerstag. Und bis dahin erstmal gutes Training und gute Regeneration, Janik.
Danke dir auch. Dann mach's gut. Ciao, Markus.
Ciao.